Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zum PwC Steuerpodcast Frisch serviert. Heute wieder mit dem Schwerpunkt Umsatzsteuer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir, Professor Roland Ismer und Markus Hüllmann, servieren Ihnen auch heute wieder Aktuelles und Relevantes aus der Welt der Umsatzsteuer. Kompakt, verständlich und praxisnah. Unsere Themen heute sind zunächst ein kurzes Follow-up zu unseren vorherigen Folgen. Da gibt es Neuigkeiten. Und dann möchten wir auf das EuG-Urteil in der Rechtssache Finanzamt Österreich eingehen und dann abschließend auf das EuGH-Urteil in der Rechtssache Leico Operations. So viel zum Ablauf der heutigen Folge. Und dann würde ich sagen, Herr Professor Ismer, starten wir doch als erstes mit dem Update.
Vielen Dank. Das erste Update betrifft die EuGH-Entscheidung vom März 26 in den Hotelfrühstücksverfahren. Konkret geht es um die Verfahren C409-24 bis C411-24, J GmbH und andere. Die Verfahren hatten die Zulässigkeit der im deutschen Umsatzsteuergesetz vorgesehenen Aufteilung von Haupt- und Nebenleistungen zum Gegenstand. Wir hatten die Schlussanträge der Generalanwältin Schapeta diskutiert. Der EuGH ist den Schlussanträgen gefolgt. Die gesetzliche Aufteilung des Nebenleistungsteils einer einheitlichen Leistung ist damit grundsätzlich zulässig. Allerdings stellt der EuGH zwei Anforderungen. Erstens muss der ermäßigte Steuersatz auf konkrete und spezifische Aspekte der in Anhang 3 Nummer 12 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie genannten Kategorien von Beherbergungsleistungen angewendet werden. Und zweitens muss der Grundsatz der steuerlichen Neutralität beachtet werden. Die Vorlage ist damit in die noch vom 11. Senat des BFH, der inzwischen abgeschafft wurde, vorgezeichnete Richtung gegangen. Das scheint im Ergebnis sinnvoll. Der EuGH vermeidet damit insbesondere die erheblichen Rückabwicklungsschwierigkeiten, die sich sonst ergeben hätten.
Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Update, was wir Ihnen gerne mitgeben wollen. Und das ist in der Rechtssache Direktor Krajowy zum Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs. Die Zuhörer, die letzte Folge gehört haben, mögen sich daran erinnern. Hier ging es überraschenderweise darum, dass das EuG entschieden hat, dass also durchaus ein Vorsteuerabzug in einem Zeitraum noch möglich ist, wo die Rechnung erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegt, aber vor Abgabe entsprechend der Jahreserklärung/Voranmeldung. Dieses Urteil wurde jetzt nochmal aufgegriffen, weil letzten Endes der erste Generalanwalt die Möglichkeit genutzt hat, dem EuGH vorzuschlagen, die Entscheidung des Gerichts zu überprüfen. Voraussetzung für diese Überprüfung ist, dass eine ernste Gefahr einer Beeinträchtigung der Einheit oder der Kohärenz des Unionsrechts besteht. Und der EuGH hat diesen Klärungsbedarf nun gesehen und ist dem Vorschlag nachgekommen. Das heißt, entsprechend das Urteil liegt jetzt nochmal zur Überprüfung beim EuGH. Das Gute ist, es befindet sich im Eilverfahren, sodass wir davon ausgehen können, dass wir jetzt nicht allzu lange darauf warten müssen und hoffentlich eine zeitnahe Entscheidung erwarten können. Und wir werden Sie natürlich weiterhin hier auf dem Laufenden. Ja, das soll das Update einmal gewesen sein. Und jetzt möchten wir uns den aktuellen Urteilen widmen, wie schon angekündigt. Wir haben Ihnen heute zwei Themen mitgebracht. Bei dem einen geht es um den innergemeinschaftlichen Erwerb und bei dem zweiten geht es um Kundentreueprogramme.
Der erste Fall, Finanzamt Österreich, betrifft einen Klassiker aus der Praxis. Es geht um Warenbewegungen ins EU-Ausland, wo aber trotzdem die Ust-Idee des Ausgangsstaats verwendet wurde. Was war hier im Fall konkret passiert?
Ja, wir haben eigentlich den Klassiker, den wir in der Praxis sehr häufig erleben, dass letzten Endes wir hier eine grundsätzlich innergemeinschaftliche Lieferung eigentlich vorliegen hatten. Das heißt, es wurden Waren von Österreich in einen anderen Mitgliedstaat versendet. Der Erwerber in dem vorliegenden Fall war aber auch österreichischer Staatsbürger und verwendete gegenüber dem Lieferanten seine österreichische Umsatzsteueridentifikationsnummer. Daraufhin stellte der Lieferant zunächst einmal eine Rechnung mit österreichischer Umsatzsteuer aus, weil er der Meinung war, er kann diese Lieferung nicht als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung behandeln, weil ihm eben eine ausländische USTD-Nummer fehlt. Und darüber hinaus kam dann auch noch der Fiskus um die Ecke und sagte, okay, in diesem Fall, wo ich eigentlich eine innergemeinschaftliche Lieferung vorliegen habe und du, lieber Erwerber, deine österreichische Umsatzsteueridentifikationsnummer verwendet hast, da kommt es auch noch zu einem zusätzlichen fiktiven Erwerb in Österreich, sodass also in dem vorliegenden Fall der Empfänger zweimal Umsatzsteuer zahlen musste, einmal im Hinblick auf die Rechnung des Lieferanten und daneben dann nochmal auf den innergemeinschaftlichen Erwerb. Und die Frage war natürlich, inwieweit steht jetzt letzten Endes dem Steuerpflichtigen hier ein entsprechender Vorsteuerabzug zu. Es gibt also hier so ein Nebeneinander der verschiedenen mehrwertsteuerrechtlichen Regelungen. Und am Ende des Tages, ich sage jetzt mal, scheint es zu einer Doppelbesteuerung zu kommen. Aber Herr Professor Ismar, das Europäische Gericht bestätigt ja im Ergebnis letztlich so eine Doppelbelastung auf zwei Ebenen. Wie begründet das Gericht das denn?
Das Gericht arbeitet genau. Das Gericht schaut sich die einzelnen Vorschriften an. Es kommt zum Ergebnis, der innergemeinschaftliche Erwerb außerhalb Österreichs ist nicht zu beanstanden. Über den wollen wir auch gar nicht weiter reden. Das Gericht sagt dann weiter. Nun, Artikel 41 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, wo der innergemeinschaftliche Erwerb bei Verwendung der Ust-Idee des Ausgangsstaates ebenfalls auch im Ausgangsstaat besteuert wird, bis die Besteuerung im Zielstaat nachgewiesen ist, der greift ein. Und dann haben wir so das EuG einen Fall von Artikel 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie, Steuerschuld kraft Rechnungsstellung in Deutschland § 14c USDG, weil hier einfach Umsatzsteuer ausgewiesen worden ist in einer Rechnung, obwohl in Wahrheit eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung vorliegt. Das EuG sagt jetzt, beide Normen, 41 Mehrwertsteuersystemrichtlinie und 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie, verfolgen unterschiedliche Zwecke. Sie können nebeneinander angewendet werden. Darin sieht das EuG keine Verletzung von Neutralitätsgrundsatz, keine Verletzung von Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das liegt daran, dass sowohl die Steuerschuld nach 41 Mehrwertsteuersystemrichtlinie als auch die nach 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie aufgehoben werden können durch eine entsprechende Maßnahme des jeweils betroffenen Steuerpflichtigen, also Nachweis der Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs im Zielstaat und die Rechnungskorrektur und Vermeidung einer Gefährdung des Mehrwertsteueraufkommens im Fall von Artikel 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Herr Höhmann, das Urteil Direktor Isby Skarbovej hatte hier ja noch eine ganz andere Richtung vorgegeben. Da hatte der EuGH gesagt, eine doppelte Besteuerung von innergemeinschaftlicher Lieferung und Erwerbsbesteuerung im Ausgangsstaat soll es nicht geben. Warum hilft diese Konstellation hier nicht weiter?
Ja, das ist eine gute Frage und man muss hier wirklich genau in die einzelnen Details der jeweiligen Urteile hineinschauen. Wenn man sich das oberflächlich anguckt, hat man zunächst mal den Eindruck, dass es doch sehr ähnliche Fälle sind und es sind auch ähnliche Fälle, aber wie so oft im Umsatzsteuerbereich, glaube ich, liegt hier der Unterschied im Detail. Der Unterschied hier beziehungsweise zu dem damals entschiedenen Fall liegt darin, dass man in dem damaligen Urteil Direktor Skarbovej davon ausgegangen ist, dass die innergemeinschaftliche Lieferung zutreffend steuerpflichtig behandelt wurde. Leider gibt uns das Gericht hier keine detaillierten Informationen nochmal mit, warum das der Fall war, ja. Aber man hat es hier wahrscheinlich nach nationalem Recht, nach polnischem Recht so gesehen, dass die Lieferung eben steuerpflichtig war, obwohl der Sachverhalt relativ ähnlich war. Hier in unserem jetzt entschiedenen Fall, den wir hier heute besprechen, da wurde tatsächlich darauf abgestellt, dass die Voraussetzungen für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung grundsätzlich gegeben waren. Grundsätzlich vorhanden waren und dass dementsprechend die von dem österreichischen Lieferanten ausgewiesene Umsatzsteuer ein falscher Steuerausweis war. Er hätte diese Umsatzsteuer gar nicht ausweisen dürfen. Dadurch kommt man letzten Endes, zumindest scheinbar erstmal, zu dem Ergebnis, ja, dass diese Fälle doch eine andere Qualität der Steuerschuld haben. In dem Altfall entschiedenen Skarbovej ist man davon ausgegangen, ja, hier habe ich eine steuerpflichtige Lieferung, in unserem Fall eine steuerfreie.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Unterscheidung, die der EuGH natürlich gemacht hat, ob die wirklich so überzeugt. Aber nun, wir haben das als Rechtsanwender hinzunehmen, was der EuGH, was das EuG sich an Differenzierung, Distinguishing beim Case Law überlegt. Deswegen, was heißt denn dieses Urteil jetzt für die Praxis, Herr Hellmann?
Ja, auch hier muss man noch mal einmal unterscheiden für die Praxis, denn der entschiedene Sachverhalt spielt vor der Einführung der sogenannten Quick Fixes. Mit den Quick Fixes hat sich viel in der Anwendungsmentalität der innergemeinschaftlichen Lieferung getan, denn seit diesem Zeitpunkt im Jahr 2020 gilt die UstID-Nummer als materielle Voraussetzung für das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung. Bis zu dem Zeitpunkt war es reine formelle Voraussetzung. Das heißt, vor den Quick Fixes in den Altfällen, also alle innergemeinschaftlichen Lieferungen, die vor 2020 stattgefunden haben, dafür ist auf jeden Fall dieses vorliegende Urteil sehr relevant, sehr groß von Bedeutung, weil es eben genau da zu diesen Doppelbesteuerungen kommen kann, ja, die man dann im Einzelnen sich anschauen muss, was das an finanziellen Auswirkungen für den Steuerpflichtigen hat. Für heutige Sachverhalte, sprich alle Sachverhalte nach den Quick Fixes, muss man eben noch mal genauer hinschauen. Und wir werden ja gleich auch noch mal darauf eingehen, was das vielleicht noch für weitere Kreise zieht. Denn die UstID-Nummer ist hier jetzt materielle Voraussetzung der Steuerbefreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung. Und zumindest im deutschen Gesetz steht in der Definition der innergemeinschaftlichen Lieferung auch drin, dass es nicht nur Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, sondern überhaupt für die Annahme einer innergemeinschaftlichen Lieferung, dass eine nicht deutsche UstID-Nummer durch den Kunden verwendet wird. Das würde dann im Regelfall dazu führen, wenn ich diesen Fall nicht habe, sprich ich verwende eine deutsche UstID-Nummer, dass ich dann gar keine Frage mehr habe, ob diese Lieferung überhaupt steuerfrei sein kann. Dann muss sie per Definition eigentlich steuerpflichtig sein, weil ich dementsprechend keine innergemeinschaftliche Lieferung per gesetzlicher Definition habe. Dann stellt sich aber die Frage, bleibt dann noch Raum für diesen fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerb, wie es jetzt in der Rechtsprechung hier aufgegriffen wurde? Denn normalerweise, so habe ich es irgendwann mal gelernt, die innergemeinschaftliche Lieferung hängt ja auch irgendwie mit dem innergemeinschaftlichen Erwerb zusammen, weil nur durch diese Zusammenarbeit dieser beiden Rechtsinstitute kommt es eben zu der zutreffenden Besteuerung.
Zumal wir ja, wenn wir die Direktorentscheidung anwenden des EuGH, ohnehin dazu kommen, eine doppelte Besteuerung aus innergemeinschaftlicher Lieferung im Ausgangsstaat und fiktivem Erwerb ebenfalls im Ausgangsstaat darf es nicht geben. Wenn ich das anwende, komme ich ja zum Ergebnis, dass eine steuerpflichtige Lieferung den innergemeinschaftlichen Erwerb ausschließt.
Absolut. Und so scheint es auch noch letzten Endes in der jetzigen Literatur angesehen zu werden, obwohl es auch da wieder widersprüchliche Aussagen im Umsatzsteueranwendungserlass gibt, wobei sich da die Frage stellt, ob hier der Normgeber wirklich diesen Fall vor Augen hatte oder teilweise einfach nur was aus den älteren Regelungen übernommen hat. Aber was mich nochmal interessieren würde, Herr Professor Esmer, es gibt ja auch noch das anhängige Verfahren Howden. Inwieweit könnte sich das denn hier noch auf unsere Problematik auswirken?
Das verspricht wirklich spannend zu werden. Bei Howden geht es um die nachträgliche Verwendung einer anderen UstID-Nummer, sprich man hat zunächst mal die UstID-Nummer des Ausgangsstaates verwendet, teilt dann später die UstID-Nummer des Zielstaates mit. Wir wissen noch nicht, wie das EuG Howden entscheiden wird. Aber nehmen wir mal an, das würde nachträglich zu einer Steuerbefreiung führen. Das sozusagen das Nachreichen der UstID-Nummer des anderen Staates führt dann dazu, dass die Voraussetzungen der innergemeinschaftlichen Lieferung für deren Steuerbefreiung dann vorliegen. Wenn das so wäre, würden sich ganz spannende Anreizfragen ergeben. Welche Anreize für solch eine Mitteilung wird es denn geben? Das würde bedeuten, dass dann der Vorsteuerabzug entfiele. Denn die innergemeinschaftliche Lieferung wäre nunmehr steuerbefreit. Aus einer steuerbefreiten Lieferung gibt es keinen Vorsteuerabzug. Gleichzeitig hätte der Lieferer zunächst mal eine Artikel 203 14c Rechnung. Aus der hat der Empfänger aber auch keinen Vorsteuerabzug. Er hat allein einen zivilrechtlichen Rückforderungsanspruch, wenn er denn die Umsatzsteuer schon gezahlt hat. Er müsste seine alten Erklärungen korrigieren, er müsste seine alten Voranmeldungen korrigieren, er hätte also eine Menge Arbeit. Im Ergebnis würde er also, wenn das EuGH-Verfahren in der Rechtssache Harun so entschieden wird, würde er keine Anreize haben, die nachträgliche Mitteilung der Ust-ID-Nummer des anderen Staates vorzunehmen, denn er hätte dadurch nur viel Arbeit, er hätte ein Liquiditätsrisiko, er hätte ein Zinsrisiko, weil nachträglich erst die Steuer wegfällt. Das heißt, im Ergebnis würden wir dadurch ein System schaffen, dass die zutreffende oder die Korrektur einer ursprünglich falschen Ust-ID-Nummer gar nicht ermutigt. Und das ist eine merkwürdige Konsequenz, dass man also in der Beratung dann aufpassen muss, ob man wirklich Ratschläge erteilt, dass die Korrektur oder die nachträgliche Mitteilung erfolgen soll. Das scheint mir merkwürdig, aber es hängt alles am Ausgang des EuGH-Verfahrens Hauden, was wir mit Spannung beobachten werden.
Ja, wunderbar. Das heißt, wir werden auf jeden Fall an diesem Thema dranbleiben, weil auch hier wird es letzten Endes durch die weiteren Entscheidungen auf europäischer Ebene nochmal viel zu beachten geben, um dann wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Wie gehe ich diese Sachverhalte an? Sind Korrekturen sinnvoll, ja oder nein? Und nur damit man es mal gesagt hat, natürlich bleibt in diesen Fällen immer noch die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs im Bestimmungsmitgliedstaat eine Pflicht, ja, die letzten Endes besteht.
Die aber richtig ist, auf die das System angelegt ist.
Absolut. So sollte das System ausgerichtet sein, damit man letzten Endes auch zur zutreffenden Besteuerung kommt. So ist nun mal letzten Endes die Regelung, um den Binnenmarkt zu schaffen. Gut, wir werden das weiterhin beobachten und halten Sie da selbstverständlich gerne auf dem Laufenden. Sobald wir da etwas hören, werden Sie auch hier wieder im Rahmen des Podcasts eine entsprechende Update-Mitteilung bekommen. Kommen wir zum zweiten Urteil. Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Urteil, wie ich finde. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ausschaut, weil es geht hier um ein schwedisches Verfahren, wo es darum geht, wie Kundenbindungsprogramme letztendlich umsatzsteuerlich zu beurteilen sind. Vielleicht fangen wir einmal ganz kurz an, worum ging es in dem Fall eigentlich? Ich habe es gerade schon erwähnt, es ist ein schwedisches Verfahren. Die schwedische Firma Leico hatte sich entsprechend an die schwedische Finanzbehörde gewandt und man wollte die umsatzsteuerliche Beurteilung ja letzten Endes von einem spezifischen Bonusprogramm abgestimmt wissen. Leico hatte das System sehr speziell, zumindest aus deutschem Blickwinkel, aufgebaut. Man ist dahin gegangen und hat gesagt, man erwarb Punkte für entsprechende Einkäufe. Das kennen wir aus Deutschland auch über die verschiedenen Punktesysteme, die wir hier haben. Die Besonderheit lag dann aber in dem entschiedenen Fall darin, dass man hingegangen ist und gesagt hat, diese Punkte kann man nicht einfach dafür nehmen, um wiederum ein anderes Produkt zu kaufen, sondern es berechtigte lediglich zum Erhalt einer Zusatzprämie und das auch noch von geringem Wert, wenn man einen erneuten Einkauf machte. Sprich, ich habe Einkauf 1, da erdiene ich mir meine Punkte und dann überlege ich mir noch Einkauf 2, den ich ganz normal bezahle und durch den Einsatz von Punkten erhalte ich dann noch diese Zusatzprämie. Wichtig in dem entschiedenen Fall war hier, dass also diese Punkte in keinem Fall in irgendeiner Art und Weise angerechnet werden auf das Entgelt für den neu gekauften Gegenstand. Das heißt, der wurde ganz normal zu 100% bezahlt. Ja, und so stellt sich jetzt letzten Endes die Frage, wo landen wir denn jetzt umsatzsteuerlich hier eigentlich? Und da hat sich der EuGH in dem Verfahren auseinandergesetzt, ob denn diese Punkte, die letzten Endes hier von dem Steuerpflichtigen ausgegeben wurden, ob das nicht vielleicht Gutscheine im Sinne von Artikel 30a der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sind. Und Herr Professor Essmer, was sind denn Gutscheine in diesem Sinne und was wäre denn die Konsequenz gewesen?
Häufig beschäftigen wir uns ja mit der Frage, ob ein Mehrzweck- oder ein Einzweckgutschein vorliegt. Hier aber sind wir bei der Vorfrage, nämlich haben wir einen Gutschein? Wenn wir in Artikel 30a der Mehrwertsteuersystemrichtlinie Absatz 1 reinschauen, sehen wir, dass ein Gutschein zwei Voraussetzungen hat, nämlich erstens die Verpflichtung des Lieferanten, ihn als vollständige, teilweise Gegenleistung für eine Lieferung von Gegenständen oder eine Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen und zweitens die hinreichende Identifikation hinsichtlich der zu liefernden Gegenstände oder der zu erbringenden Dienstleistung oder des Leistenden. Also diese beiden Voraussetzungen haben wir in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Der EuGH beschäftigt sich vertieft mit dem Merkmal der Verpflichtung. Er macht seine Entscheidung an diesem Merkmal fest. Er weist, wie Herr Hüllmann Sie das gerade in der Sachverhaltsschilderung didaktisch ja auch schon uns nahegebracht haben, er weist darauf hin, dass der Kunde einen erneuten Kauf tätigen musste. Dass es keine einseitige Verpflichtung des Lieferanten gab, sondern zunächst mal der Kunde einen neuen Kauf tätigen musste. Und die Punkte werden auch nicht auf das Entgelt angerechnet, sondern sie berechtigen nur zu einem Bezug von zusätzlichen Waren von geringem Wert als Prämie bei Abschluss eines erneuten Vertrages. Es gibt also keine selbstständige Einlösung. Dementsprechend so der EuGH, in dieser spezifischen Konstellation ist davon auszugehen, dass keine Gutscheine im Sinne des Mehrwertsteuerrechts vorliegen. Es ist davon auszugehen, weil natürlich die endgültige Sachverhaltswürdigung dem mitgliedstaatlichen Gericht obliegt. Herr Hüllmann, soweit die Entscheidung des EuGH. Ist ja schön, dass wir hier auch noch EuGH-Entscheidungen haben. Es geht ja zunehmend die Umsatzsteuer an das EuG über. Aber was heißt das denn wiederum für die Praxis?
Zunächst einmal müssen wir nicht befürchten, dass auch dieses Verfahren nochmal erneut verlängert wird, indem der Generalanwalt hier entsprechende Vorgaben macht, wie wir es eben in unserem Update gesehen haben. Ja, was bedeutet das für die Praxis? Ich bin der Meinung, dass das ein sehr spezieller Fall war, der hier entschieden worden ist. Wir haben es jetzt mehrfach dargestellt, dass dieses System, was letzten Endes hier eingeführt wurde, von dem schwedischen Unternehmen schon sehr spezifisch war. Es musste ein neuer Kauf getätigt werden und nur durch den neuen Kauf konnte man eben die Punkte nutzen, um zusätzliche Gegenstände zu erwerben. Das heißt, ich glaube, es wird schwierig sein, dieses Urteil über den Einzelfall anzuwenden. Ja, das ist für mich so in vergleichbaren Rechtspositionen, würde man sagen, das ist das klassische Case Law, was wirklich nur auf diesen spezifischen Fall anzuwenden ist. Denn in Deutschland, die Loyalty Schemes, wie auch immer Sie sie nennen wollen, die wir in Deutschland haben, sehen schon relativ anders aus. Denn hier haben Sie diese klassischen Bonusprogramme, wo eben entweder Punkte oder Klebemarken oder sonstige Dinge gesammelt werden und dann letzten Endes diese wiederum eingetauscht werden können für den Erhalt eines Gegenstandes. Das heißt, gerade diese Bonusprogramme, die wir in Deutschland kennen, setzen eben nicht den erneuten Kauf voraus, sondern es wird lediglich die Prämie erworben. Ob das trotzdem unter die Grundsätze dieses Urteils fallen, das wird die Zeit zeigen, ja, nicht auszuschließen, dass da noch entsprechende Ansatzpunkte auch vom Fiskus gewählt werden, um hier reinzukommen.
Ich glaube, wir sehen hier beim EuGH auch ein vorsichtiges Herantasten. Ich glaube, der EuGH hat jetzt mal genau diesen Fall genau so entschieden. Er hat Anker geworfen für mögliche Distinguishing-Punkte in der Zukunft, indem er einerseits betont hat, die Verpflichtung, zum anderen aber auch den geringen Wert der Prämie herausgestellt hat. All das erlaubt weiteren Entscheidungen dann durch spätere Fälle gebotene Richtungen zu gehen. Insgesamt, glaube ich, steht der EuGH hier vor der Herausforderung, dass die Regelungen über die Gutscheine nicht besonders gelungen sind. Die Mitgliedstaaten hatten eine heterogene Regelung. Das war gefährlich. Es hätte einerseits zu Doppelbesteuerungen kommen können, andererseits aber auch zu Doppelnichtbesteuerungen. Und da Gutscheine ja inhaltlich überhaupt nicht beschränkt sind, hätte man möglicherweise damit viel gestalten können. Dementsprechend hat der Unionsgesetzgeber eine Regelung getroffen, die aber in sich nicht stimmig ist. Die passt nicht rechts in Anzahlungen, es fehlen zahlreiche ergänzende Regeln, es gibt Abgrenzungsschwierigkeiten. Deswegen hat der EuGH jetzt einen Ansatz gewählt, den Gesetzgeber beim Wort zu nehmen und eine Delegation letztendlich der Sachverhaltswürdigung, die er stark betont, an die mitgliedstaatlichen Gerichte vorzunehmen. Das ist sozusagen die Ausgangsprämisse. Ich glaube, wir sind in der Verdichtung des Case Law zu Prinzipien noch nicht so besonders weit. Und ich glaube, diese Entscheidung stellt auch erstmal nur einen ersten Ansatzpunkt dar. Sie ist natürlich eine klassische Entscheidung mit Generalanwalt und durch den EuGH als solche mit einem gewissen Gewicht ausgestattet, aber sie bringt uns, glaube ich, nicht die umfassende Klärung des Rechtsgebiets.
Das sehe ich absolut genauso. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja durchaus auch nationale Verfahren, die man beachten sollte. Beim BfH ist momentan das Verfahren 5R 20 aus 24 anhängig, wo es um die sogenannten Restguthaben aus Prepaid-Karten geht. Also die Guthaben, die letzten Endes von dem Kunden nicht mehr eingesetzt worden sind, weil sie entsprechend verfallen, diese umsatzsteuerlich zu beurteilen. Das heißt doch am Ende des Tages, und ich denke, Sie stimmen mir dazu, es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterhin die Rechtsprechung hier in diesem Bereich sehr genau zu verfolgen. Und natürlich stehen wir Ihnen hier hervorragend mit unserem Podcast zur Verfügung, indem wir diese Themen natürlich immer wieder Aufnahmen nehmen werden und Sie über aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich informieren. Darüber hinaus reicht es aber auch nicht, nur die Rechtsprechung zu verfolgen, sondern Sie sollten tatsächlich, wenn Sie Kundenbindungsprogramme haben, diese zumindest mal mit den Rechtsgrundsätzen, die der EuGH uns ja doch mitgegeben hat, auch wenn es eine Einzelfallentscheidung ist, nochmal überprüfen. Und Sie sollten letzten Endes dokumentieren, wie ist die Funktionsweise denn Ihres Bonusprogramms, um zu schauen, kommen Sie in irgendeiner Art und Weise in Berührung mit den Rechtsgrundsätzen, die uns der EuGH hier beschert hat. Ja, ich glaube, das soll auch das Schlusswort letzten Endes gewesen sein. Wir verabschieden uns heute damit aus unserem frisch serviert Umsatzsteuer-Podcast. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns über Ihr Interesse und natürlich, wenn Sie auch die nächste Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.